Klartext, der Aschur-Talk mit Nicoletta Cimino, wird euch präsentiert vom Kärcher-Store in Lies. Wir vom DLC-Team beraten, verkaufen und pflegen alle Kärcher-Geräte. Mit Kärcher wird dein Zuhause wieder wow. Mehr unter dlc-lies.ch.
Willkommen zum Klartext im Aschur-Talk auf Radio Kanal 3, aschur.ch und als Podcast auf der gängigen Podcast-Plattform. Mein Name ist Nicoletta Cimino und auch diese Woche rede ich fast eine ganze Stunde lang mit jemandem aus unserer Region, der etwas zu sagen hat. Diese Woche eine Frau, die die Seeländer Leseratten fast sicher kennen. Wer nämlich in der Bieler Stadtbibliothek geht, Bücher auslehnen, hat mit allergrösster Wahrscheinlichkeit schon mit ihr zu tun gehabt. Sie ist seit 33 Jahren Bibliothekarin in Biel. Willkommen im Klartext, Britta Hüppe.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Schön, seid ihr da.
Merci, freue mich auch.
Ich tue immer an mit einer Frage. Die Sendung heisst Klartext. Wo findet ihr, müsst man mehr Klartext reden?
Fange ich doch am besten da an, wo ich mich auskenne, in unserer Bibliothek. Ich bin ja Deutsche in der Schweiz und das ist nicht immer ein Vorteil vielleicht. Das heißt, ich rede vielleicht eher Klartext als meine Kollegin und das macht es im Bibliotheksalltag nicht ganz einfach, weil wir ja zum Beispiel auch ein Benutzungsreglement haben und dort steht ganz klar, wie man sich zu verhalten hat und wie es ist mit den Büchern, mit der Ausleihe, mit der Rückgabe und so weiter. Und wenn ich dann Klartext rede, dann sind wir ja eigentlich nur ein Dienstleister. Und diejenigen, die aber dann vielleicht mal auf ein Buch oder eine CD oder einen Film warten und den eigentlich ganz dringend brauchen, die wären dann schon froh, wenn der Klartext geredet würde und das Reglement eingehalten.
Es ist jetzt lustig, dass ihr das sagt, weil ich bin ja wirklich jemand, der sehr unzuverlässig meine Bücheralben hat zurückgebracht. Ich glaube, mit dem, was ich schon habe, an Gebühren gezahlt, weil ich es Sport hat zurückgebracht, hat man auch einen Westflügel können finanzieren. aber ihr seid immer sehr warmherzig und habt mir ehrlich in der kürzesten Zeit ein schlechtes Gewissen genommen. Von dem her, ihr redet zwar vielleicht Klartext, aber doch mit einer gewissen Wärme, das kann ich sagen.
Merci. Ja, und ich meine, wir haben ja auch viele Schüler und die müssen ja auch eigentlich lernen, damit umzugehen. Mm. Und bei denen klappt das in der Regel eigentlich ganz gut. Eben also die alleine in die Bibliothek kommen können, die haben das auch gut im Griff.
Ja, nicht ja. Alle, aber...
Nicht alle, aber ja.
Ich werde mich kurz vorstellen. Ihr seid 1965 in Bonn auf die Welt gekommen. Das war dann noch die Hauptstadt in Deutschland. Ihr seid aber aufgewachsen in Frankenthal. Wo ist das genau?
Frankenthal liegt in Rheinland-Pfalz, ist Großraum Ludwigshafen-Mannheim. Frankenthal war so Einzugsgebiet für all die Leute, die damals in der BASF gearbeitet haben. Mhm. Und Frankenthal ist etwa so groß wie Biel, ja.
Gut, ihr seid gelernte Buchhändlerin. Ihr habt eine Zeit lang auch in Paris gearbeitet, 2 Jahre lang. Über das reden wir noch. Dann seid ihr vor 33 Jahren nach Biel gekommen. Ihr seid hier geblieben. Ihr lebt seit 33 Jahren in Biel oder in Macklingen zusammen mit eurem Mann. Habe ich etwas Wichtiges vergessen?
Nö, ja, das ist, glaube ich, alles so. Entspricht dem.
Gut. Wie unzuverlässig sind Bielerinnen und Bieler, wenn es darum geht, eben Bücher pünktlich wieder zurückzubringen oder andere Medien?
Ich denke, sie sind nicht unzuverlässiger als andere auch. Es ist einfach so, dass man, das habe ich jetzt festgestellt in der Zeit, die ich da bin, mehr darüber diskutiert.
Mhm. Also man tut die Regeln nicht mehr einfach nur so akzeptieren, sondern...
Ja, und ich denke, es ist ja noch spannend, weil wir haben vor etlichen Jahren Erinnerungsmails eingeführt. Das heißt, die Stadtbibliothek Biel schickt, bevor sie eine Mahnung schickt, eine Erinnerungsmail, in dem steht ein Datum und hat dann so 3 Tage Zeit, die Bücher zu verlängern oder zurückzubringen. Und wenn wir dann noch darüber diskutieren, dass wir eine Mahnung verschickt haben, finde ich das eigentlich ein bisschen schade, weil wir haben online, man kann online die Bücher verlängern, man hat eigentlich jederzeit, zu jeder Tages- und Nachtzeit Zugriff auf unseren Katalog, auf sein Bibliothekskonto und so weiter und so fort. Und wenn man dann sagt, ja, aber, ich bin einverstanden, es gibt ja Abers, aber
Was sind eigentlich die originellsten Entschuldigungen, die ihr gehört in diesen 33 Jahren?
Oh, originell. Ich hatte mal einen Leser, das war ganz, ganz toll. Der war auf der Alp. Und der konnte seine Bücher nicht zurückbringen, weil er auf der Alp war. Und dann kam er von der Alp zurück und hat einen Ziegenkäse mitgebracht.
Oh, das ist aber nett. Als Entschuldigung.
Ja. Aha. Ja, das fand ich eigentlich toll. Und der ist mir immer noch in Erinnerung geblieben und er kommt auch immer noch in die Bibliothek.
Und bringt er immer noch Bücher zu Sport?
Nein.
Was ist eigentlich das Beste an eurem Job?
Was ist das Beste an meinem Job? Ich mag den Kontakt zu der Vielfalt der Menschen, die in die Bibliothek kommen. Das heißt, auch jedes Mal, wenn ich mir überlegt habe, bei 33 Jahren überlegt man, dass ich ja mal hin und wieder, ob man was anderes machen will oder umziehen. Mhm. Dann habe ich immer gedacht, nee, ich mag doch nicht auf die Kinder verzichten oder ich mag nicht auf die französischsprachigen Bücher verzichten oder ich mag auch nicht auf die deutschsprachigen Bücher verzichten. Und ich denke, der Austausch, den wir haben oder auch den wir hatten, ist das Wichtige. Und auch die wirklich die Vielfalt an Leuten, das finde ich schön. Ja, und das Gute bei meiner Stelle ist ja, ich bin ja für die Ausleihe zuständig. Ich muss keine Bücher einkaufen, ich muss keine CDs oder DVDs einkaufen. Ich kann lesen, was ich will.
Das ist toll, oder?
Ja.
Und was ist das, was ihr am wenigsten schön findet im Job? Weil jeder Job hat ja Sachen, die man nicht so gerne macht.
Habe ich mir auch letztens darüber Gedanken gemacht. Und je länger, je mehr. In diesen 33 Jahren mag ich eigentlich nicht mehr im Zuge des gesellschaftlichen Wandels so viele Diskussionen über Sachen, die für mich selbstverständlich sind. Eben Klartext reden, über Regeln oder so. Ich meine, das Leben klar gibt es ganz viel, aber in der Bibliothek ist es halt wirklich so, Leute möchten gerne ein Buch lesen oder möchten eine CD hören oder einen Film schauen, die warten da drauf. Ich denke schon, dass unsere Gesellschaft sehr, sehr viel schnelllebiger geworden ist, natürlich. Aber es gibt auch ganz viele Sachen, da musste ich früher nicht so viel drüber diskutieren.
Ja, okay, was wie klarer ist für alle, hey, das hat wie einen Zweck, dass zum Beispiel die Regeln oder so.
Ja, ja.
Das Image von der Bibliothekarin ist manchmal so ein bisschen trocken, streng, Fräulein Rottenmeier.
Genau, Dutt, Brille. Was ja bei mir der Fall ist. Die meisten Leser kennen mich auch noch mit Dutt, weil ich habe ja selten meine Haare offen. Und auf der anderen Seite, da habe ich jetzt eine schöne Anekdote. Ich arbeite 100% in der Stadtbibliothek Biel. Und es kommt ja auch mal vor, dass ich frei habe. Und ich kann mich erinnern, dass ich mal an meinem freien Tag durch Biel gegangen bin. Und dann ist mir ein kleines Mädchen mit seiner Mutter begegnet. Die hat mich mit ganz großen Augen angeguckt und gesagt, hat die Bibliothek heute geschlossen?
So herzig. Ja, aber das ist es so, wenn man Leute, die man immer am gleichen Ort sieht, plötzlich an einem anderen Ort sieht, dann weiss man gar nicht, ich kenne doch die Person, von wo kenne ich die? Jetzt öffentliche Bibliotheken, die gelten eigentlich, das ist nicht mehr, schon lange nicht mehr nur zum Lesen oder zum Lernen oder zum Studieren, sondern man sagt, das ist eigentlich so etwas wie der dritte Ort, den die Leute haben. Also sie gehen arbeiten oder sie sind daheim oder eben zum Beispiel in der Bibliothek. Inwiefern ist die Bibliothek, die Stadtbibliothek zu Biel so ein dritter Ort?
Wir beschränken uns ja tatsächlich nicht nur auf das Ausleihen von Dokumenten oder bieten einen Fotokopierer an. Oder Zeitschriften kann man bei uns lesen. Wir hatten, als die Bibliothek angefangen hat, 92, da gab es ja auch noch Video. Und da konnte man in der Stadtbibliothek eigentlich seinen Nachmittag verbringen, weil wir hatten 4 Kabinen mit Videoplayern. Wir hatten noch CD und CD-Hörstationen, genau. Und DVD gab es ja noch nicht. Und jetzt kommt man wieder so ein bisschen darauf zurück. Mhm. Also wir haben wieder eine Hörstation für CDs. Wir haben einen großen Bildschirm in der Mediathek auf der Galerie. Da können die Leute eigentlich auch Filme gucken oder die Kinder. Und wir machen halt wahnsinnig viele Veranstaltungen im Verlaufe des Jahres. Also ich habe jetzt gerade mal so ein bisschen nachgeschaut. Wir machen seit einiger Zeit immer so Zyklen. im Herbst, Winter, so bis zum Frühjahr. Und wir hatten mal Sport als Thema, wir hatten Krimis als Thema und in der letzten Zeit waren wir in der Politik. Wir haben uns immer mit Nachhaltigkeit befasst, mit dem Wasser, Sorge tragen. Einer der letzten Ziele war Wohnen. Und jetzt ist es Encore, also das Thema des Scheiterns. Und da arbeiten wir halt mit ganz, ganz vielen anderen Institutionen auch zusammen. Also wir haben so ein, ja, ein Netzwerk, auch mit Bieler Institutionen, mit, wir arbeiten mit der BFH zusammen und so. Und da verbinden wir natürlich ganz, ganz viele verschiedene Leute und stellen auch fest, dass dann Menschen in die Bibliothek kommen, die wir sonst nicht sehen, die kommen wirklich nur für die Veranstaltung, aber die sind jedes Mal dann, wenn die dann gehen, sagen sie, wow, das ist toll, dass wir das gemacht haben. Wir haben zum Beispiel auch in der Bibliothek eine Grenothek, also das heißt so eine Saatgutbank, das heißt, sie können ihren Garten damit bestücken oder das Blumenbeet auf dem Balkon.
Also eigentlich wie so ein Treffpunkt, ja. Oder? Für alle.
Ja.
Und es gibt ja Bibliotheken, die quasi so entstanden sind, neue Bibliotheken. Ich denke da, was ich erst gerade gesehen habe, in Helsinki, ich glaube, die heisst Odi-Bibliothek, ein riesiges Gebäude. Und die sagt von sich, hey, wir wollen das Wohnzimmer sein von allen Leuten in Helsinki. Also die machen Yoga-Klassen, es gibt irgendwie ein Restaurant, Kunstgalerie, glaube
ich. Also, ich glaube, man kann auch Objekte leihen. Also nicht, ich glaube, man kann auch Objekte leihen. Das, also, was es ja leihbar gab es ja hier auch. Oder gibt es immer noch in Biel zum Glück.
Also so die Idee von der Bibliothek, die eben wirklich viel, viel mehr umfasst. Wenn ihr jetzt freie Hand hättet und die Finanzen würden keine Rolle spielen, das ist eine schöne Vorstellung. Was würdet ihr bei euch noch machen in der Bibliothek, eben im Sinn von dem dritten Ort?
Naja, wir haben zum Beispiel eine ganz, ganz tolle Terrasse eigentlich auf dem Gebäude. Das ist auch so der Gedanke, wenn wir könnten, aber zuerst muss ja das Gebäude mal saniert werden, würden wir die Terrasse bestücken, dass man dort wirklich auch bei sehr heißem Wetter gemütlich sitzen kann. Also da gehörten mehr Bäume dazu oder was weiß ich, vielleicht auch eine Hängematte. Oder ja, Sonnenschirm haben wir. Also wir haben schon Gartenmöbel, aber ein bisschen mehr, wirklich ein bisschen attraktiver. Und vor allen Dingen, es ist dadurch, dass es ja wirklich auf dem Dach ist, absolut kein Schatten.
Eben, da also so klimatechnische Architektur würde man auch heute anders machen, die Terrasse.
Und was wir halt auch feststellen in der Bibliothek, ist, wir haben einen großen Lesesaal, also wirklich einen, wo man in Ruhe arbeiten kann. Und was halt noch gefragt wird, sind Arbeitsräumlichkeiten, so wo man Gruppenarbeiten machen kann. Und dafür ist die Bibliothek viel zu klein. Wir hätten noch nicht mal, das kennt man ja auch aus anderen Bibliotheken, es gibt da diese kleinen Zellen, wo zwei oder vier Leute, wenn wir das bei uns irgendwo reinstellen würden, dann hätte es gar keinen Platz mehr für andere Sachen.
Ja.
Man könnte sich jetzt natürlich überlegen, naja, vielleicht braucht es ja gar nicht mehr so viele Bücher, es wird alles digital genutzt. Aber so weit sind wir auch noch gar nicht.
Über das reden wir dann auch noch. Genau, braucht es eigentlich die Bücher auch noch? Also wenn ich könnte wählen, und ich bin jetzt total weniger praktisch veranlagt als dir, ich denke nicht an Sitzungsräume oder so, sondern ich fände zum Beispiel so ein richtig schönes Kaffee bedient mit Kuchen oder Salat und so, fände ich.
Das ist ja bei uns ein Thema. Das heißt, wir sollten ja eigentlich, die Post ist ja ausgezogen und da unten gibt es ja die Räumlichkeiten der alten Post. Und da haben wir schon ein Projekt gehabt, da haben wir auch schon dran gearbeitet, dass es dort unten eigentlich ein Café geben sollte. Das war für mich jetzt so selbstverständlich, da habe ich überhaupt gar nicht mehr drüber nachgedacht. Das ist schon so in meinem Gedächtnis drin. Ah ja, klar, da kommt ja noch ein...
Oder kommt etwas?
Die Stadt Biel hat ja auch nicht so viel Geld. Das heißt, es muss jetzt erstmal ein Kredit angeschaut werden und der ist relativ hoch. Ich meine, das Gebäude ist 30 Jahre alt.
Eigentlich auch noch nicht so alt, oder?
Nee. Aber auch in den 30 Jahren hat sich ja ganz, ganz viel geändert. Wirklich.
Habt ihr eigentlich eine Lieblingsbibliothek?
Oder geht ihr auf Reisen? Weil jede Bibliothek hat irgendwas anderes Schönes. Also wir hatten früher ein deutsches Bibliotheksystem und da war ich viel in dieser Arbeitsgruppe, User Group, und da sind wir viel in Norddeutschland gewesen oder in Koblenz oder so. Und dann sieht man natürlich auch, boah, in Koblenz hatten sie gerade eine neue Bibliothek hingestellt. Riesig. Davon konnten wir dann nur träumen. Oder auch dann eine Kinderbibliothek, wo wo die Regale auch auf einer Höhe waren, so, was weiß ich, 1,50 Meter, da konnten die Kinder, für die Erwachsenen ist es natürlich nicht so lustig, wenn die dann auf den Knien rumrutschen müssen und ihre Bücher suchen oder ja überhaupt ihre Dokumente, aber dann denkt man auch, wow, ja, es ist so viel möglich.
Ich gehe viel, wenn ich in einer fremden Stadt bin, schaue, ob es irgendeine Bibliothek hat und gehe die anschauen. Machen die das auch?
Mache ich auch, ja, mache ich auch. Und gleichzeitig habe ich festgestellt, weil sie jetzt sagen, Kaffee oder so, oder Sofas oder Sitze oder die uns, wir hatten ja mal eine, so einen Austausch mit der Glaneuse in der Altstadt. Da standen bei uns Tische oder Sessel oder Möbel und das wurde eigentlich auch, das war sehr beliebt, da waren dann super tolle, bequeme alte Sessel, die konnte man auch kaufen und gibt dann ja auch Sofas, aber es ist noch spannend, auf den Sofas sitzt man eigentlich nicht dann so gerne zu mehr. Ne? Deswegen, wenn ich dann sehe, in Bibliotheken gibt es so riesengroße Landschaften, aber eigentlich sitzt dann ja auch dort jeder lieber ein bisschen für sich. Oder sie sitzen halt wirklich dann als Gruppe, die, was weiß ich, 5 Freundinnen, die kommen oder so, aber jemand, der alleine kommt und der nimmt sich ja dann auch eher ein, zwar ein bequem, aber doch lieber ein Sessel. Ne?
Ich habe mir jetzt vorgestellt, ihr seht sehr wahrscheinlich Leute, die als Kind kommen, dann als jungen Erwachsenen, dann als Erwachsenen und dann irgendwie, also in diesen 33 Jahren,
ja,
oder?
Ja, ist tatsächlich so. Das habe ich jetzt letztens auch wieder gedacht. Wir hatten ja, als ich angefangen habe, und das ist eben auch noch so einer von den spannenden Wechseln im gesellschaftlichen Leben, da waren Studenten, die kamen jeden Tag. Die haben im Lesesaal gearbeitet, die haben, weiß jetzt nicht, Giovanni, der hat, der ist Veterinär geworden, oder, und die kamen, und dann haben wir mit denen geschwätzt. Die sind an der Theke vorbeigekommen, und wir haben uns miteinander unterhalten. Wir kannten die im Lesesaal arbeiteten. Und dann sind die studieren gegangen, und kamen wieder zurück. Die zurück nach Biel gekommen sind, die sind auch zurück in die Bibliothek gekommen mit ihren Kindern.
Oh.
Und die sind jetzt wirklich eben. Und die Leute, die jetzt im Lesesaal sind, da kenne ich ganz viele gar nicht mehr. Also die nutzen das wirklich nur noch als Raum, wo man eine Steckdose hat, um seinen Laptop einzustecken. Aber es ist nicht mehr, es wird sich nicht mehr ausgetauscht. Und das ist natürlich dadurch, dass wir auch RFID eingeführt haben, die ganzen Selbstverbuchungsstationen oder so, ist auch ganz viel an
Kontakt
verloren gegangen.
Weil jetzt kann man ja quasi, wenn man Bücher ausleihen kann man das quasi aus wie im GoP oder an der Selbstbedienungskasse machen.
Ja, und man, es ist nicht mehr so, früher war das dann auch noch so, oh, das ist ein gutes Buch. Oder, hat Ihnen das auch nicht gefallen? Oder, oh, das ist ein schöner Film, ich hätte hier noch was für Sie oder so. Und das ist jetzt auch alles eigentlich vorbei, was ein bisschen schade ist. Aber wenn ich an der Info bin, mache ich das noch. Oder es gibt ja glücklicherweise oder unglücklicherweise für je nachdem, wenn ich dann jemanden sehe und sage, ah, ich habe was für dich oder ich habe was für Sie. Die dann immer damit glücklich sind, sagt ja mehr was über mich aus als vielleicht.
Das stimmt.
Das Buch, was ich Ihnen jetzt dann empfehlen würde. Ich sage, okay, jetzt weiß ich, wie sie tickt, aber sie weiß deswegen nicht, wie ich ticke.
Aber das ist wirklich so eine Wechselwirkung. Über das würde ich gerne noch mit euch reden, auch mit der Beziehung und mit den Empfehlungen, die man gibt. Wir sind aber schon beim ersten Lied. Sea-Line Woman von der Nina Simone. Warum?
Ich habe letztens eine Sendung auf Arte gesehen, da ging es um Nina Simone und da fiel mir wieder ein, dass ich im Rahmen, ich glaube es war eine Kulturpreisverleihung, Sea-Line Woman gehört habe von ihr in der Interpretation von Palin und Panzer und das war so berührend, die Coverversion. Und danach habe ich mich eigentlich wieder an das Original gemacht. Und das hat so einen ganz, ganz tollen Rhythmus. Und ich mag gerne Rhythmus im Lied.
Was mit drei?
Tea and then go home. Sea-line woman. blonde woman dressed in green, wear silk stockings with golden seams. Sea lion woman, sea lion woman, dressed in red, make a man lose his head. Sea lion woman, sea lion woman, black dress on for $1,000 she wears and she moans. Sea lion woman, wiggle, wiggle, purr like a cat, wink at a man and he wink back. Now I'm tired of sea lion woman. Empty his pockets and wreck his days, make him love her and shoot fly away. And she wreck his days, and she make him love her, then she shoot fly away. She got a black dress on for $1,000.
Das ist der Klartext heute mit der Bibliothekarin, mit der Britta Hüppe. Sie ist seit 33 Jahren in der Bieler Stadtbibliothek. Britta Hüppe, wir haben vorher vor dem Lied von der Nina Simon darüber geredet, eben, dass man so in Beziehung kommt, auch mit Kundinnen und Kunden, vielleicht auch über mehrere Jahre. Haben sich da auch Freundschaften entwickelt?
Ja, sicher. Auch, ja. Mhm. Ja. Es gibt halt Menschen, die kommen regelmäßig oder unregelmäßig und die trifft man dann ja auch an anderen Orten und dann, ja, dann entwickelt sich schon was. Die trifft man ja nicht nur in der Bibliothek.
Zum Glück, oder? Aber tut ihr wirklich bei Leuten, die ihr vielleicht auch schon länger kennt, wisst ihr da mit der Zeit, wie die Person tickt und denkt, das Buch, das wir jetzt gerade bekommen haben, das könnte sie für die oder den?
Ja, im Gespräch entwickeln sich dann ja auch so, also man kriegt dann so ein bisschen so Sensoren oder man weiß, wofür sich jemand interessiert. Ich habe natürlich auch meine Vorlieben, klar. Und ich kann mich erinnern, es gab eine englische Autorin, Jane Gardam, und die hat eine großartige Übersetzerin gehabt. Die Isabel Bogdan, und die hat dann selber angefangen zu schreiben. Mhm. Und die hat ein Buch geschrieben übers Laufen. Und das habe ich dann mal einem Leser empfohlen, der lief, und der hat gesagt, das wäre so sein, ja, manchmal gibt es dann sowas, das wäre sein Highlight oder das Buch des Monats gewesen oder vielleicht auch so des Jahres, was weiß ich. Und das ist natürlich dann schön, wenn man wirklich ins Schwarze zieht. Mhm.
Was macht ihr eigentlich, wenn ihr seht, dass jemand jetzt zum Beispiel kommt und ganz viele Sachbücher ausleiht zu einem schwierige Thema. Also, wo vielleicht auch etwas daraus sagt, wo jetzt die Person im Moment steht im Leben, oder? Das gibt's ja vielleicht. Tut man das einfach kommentarlos, ja, einscannen, oder probiert man da vielleicht auch mal zu fragen, hey, wie geht's? Oder, ja?
Wir hatten tatsächlich so einen Fall, und zwar mit einem Jugendlichen. Und das hat dann natürlich uns dann schon alle beschäftigt. Also, wir haben dann angefangen zu gucken, was kann man dem denn an Hilfe geben, gibt's irgendwelche Institutionen, die ihm weiterhelfen können und so, und haben dann auch mit ihm gesprochen und haben dann aber auch erfahren, dass er eigentlich schon ja in Behandlung ist oder dass man sich schon um ihn kümmert. Aber es ist tatsächlich so, wenn man das sieht, mitbekommt, was jemand ausleiht, macht man sich dann schon Gedanken. Und aber es ist auf der anderen Seite, und das ist natürlich der Punkt, deswegen gibt es auch Selbstverbuchungsstationen, weil es eben Leute gibt, die nicht wollen, dass man sieht, was sie ausleihen, was sie zurückbringen, womit sie sich gerade beschäftigen. Und das ist ja auch logisch. Es gibt ja auch den Datenschutz in jedem Fall. Und es möchte auch, glaube ich, nicht jeder immer dann darauf angesprochen werden oder will nicht unbedingt geholfen kriegen. Mhm. Kann auch sein.
Ihr habt eine Weiterbildung gemacht in Liverpool. zur sogenannten Shared Reading Facilitator. Was ist Shared Reading? Was muss man sich unter dem vorstellen?
Also Shared Reading ist gemeinsames Lesen. Und das ist eben nicht wie ein Literaturclub oder das, was man eine Literaturgruppe oder so, was man allgemein kennt, sondern es gibt eben den Facilitator, so wie mich, der einen Text aussucht. Und das habe ich jetzt in Liverpool eben auch gelernt. Ich habe eine erste Weiterbildung gemacht hier in der Schweiz im Rahmen von BiblioSuisse. Und dort hieß es, ihr habt 1,5 Stunden Zeit, 1 Stunde für eine Kurzgeschichte und 1/2 Stunde für ein Gedicht. Und in Liverpool machen die das eigentlich nicht so. Die nehmen beispielsweise auch, die haben jetzt ein Abschnitt aus Frankenstein genommen zum Beispiel, oder sie nehmen wirklich auch Romane, irgendwas, was man nicht unbedingt kommentieren muss, aber was vielleicht vorbildlich steht für eine Situation, die man diskutieren kann und soll. Und die müssen auch nicht unbedingt ein Gedicht machen. Wir lesen das gemeinsam, also normalerweise starte ich einen Abschnitt und dann diskutieren wir darüber, was macht der Text mit mir? Und das sind dann wirklich so aus dem Bauch Reaktionen, völlig ungefiltert. Und dann da frage ich, ob jemand anders weiterlesen möchte. Und dann machen wir eben die Runde. Und am Schluss lesen wir dann noch ein Gedicht. Und da sollte eigentlich das Gleiche passieren, dass man auch darauf reagiert. Und im Rahmen dieser, also in Liverpool machen sie das halt jede Woche. Und sie machen das in unterschiedlichen Situationen, unterschiedlichen Settings. Die machen das nicht nur in Bibliotheken, die machen das auch im Gefängnis, die machen das in Rehabilitationszentren, im Krankenhaus und so weiter. Und klar, bei uns ist das so, in der Bibliothek kommt man oder man kommt nicht. Oder wir haben jetzt auch so eine Kerngruppe, die das, glaube ich, gerne machen, die gerne kommen. Da passiert halt auch was, dann ist man getragen von der Gruppe, man befindet sich in einem geschützten Raum und dann kommt vielleicht etwas, was man sonst nicht so einfach gesagt hätte, was der Text in einem auslöst, und da kommt eine Erinnerung und vielleicht ist das eine schöne Erinnerung, vielleicht ist das eine traurige Erinnerung, eine schmerzhafte. Aber das Tolle ist ja bei Shared Reading, die Leute, die mitmachen, die stellen fest, ich bin ja nicht alleine da. Es gibt ja auch noch andere, die haben das auch schon gefühlt oder gespürt. Die haben das zu Papier gebracht. Ich habe das vielleicht auch zu Papier gebracht, aber für mich. Aber jetzt kann ich das vielleicht auch mal rauslassen und kann es mal sagen. Und das kann ja auch eine Befreiung sein.
Und wie viele Leute sind jetzt zum Beispiel in der Kerngruppe?
Ja, das ist eben auch so ein Punkt. Wir in der Kerngruppe sind wir sicher 6 Leute. Und das Maximum, was man so sagt oder was gut ist, damit man auch noch auf jeden eingehen kann und alle sieht, und das sind so 12 Leute. Aber ich habe Kolleginnen aus Zug oder auch in Luzern gibt es Lesegruppen, die sind viel, viel mehr. Also die haben dann 14 oder 18. Aber es gibt so Anwenderinnen-Treffen der Shared Reading, Frauen, Männer. Und die sagt, sie hat eine Wandergruppe quasi. Die hat mal als Wandergruppe bei ihr gestartet. Und dann haben die immer jemanden mitgebracht und die hat 22 Leute. Und sie sagt, das ist gerade so noch machbar, das Maximum. Aber es ist wirklich nicht. Und andere Bibliotheken sagen dann, wir machen das Gleiche an einem anderen Tag nochmal, damit jeder in den Genuss dieses Textes kommen kann.
Und wann ist das zu Biel?
In Biel ist es immer donnerstags. Am letzten Donnerstag des Monats, vorausgesetzt, es ist kein Feiertag und es ist nicht Weihnachten. Also jetzt zum Beispiel, die nächste Veranstaltung ist am 22. Mai, weil der 29. ist Auffahrt. Und dann haben wir im Juni am letzten Donnerstag nochmal eine, dann haben wir im Juli eine Sommerpause und dann machen wir im August weiter. Und dann Weihnachten ist es halt nicht unbedingt, also es gibt ja dann schon nicht unbedingt die Weihnachtswoche, weil die meisten Leute dann was anderes im Kopf
haben. Ja, mega gestresst vor allem, oder? Alle noch mit ihnen, also es ist ja immer so, im Dezember sind alle Leute immer wahnsinnig gestresst.
Und manchmal tut es aber ganz gut, gell, wenn man dann sagt, wow, hier habe ich meine Insel, frei von allem anderen und kann
frei von allem anderen. Es gibt ja noch andere Bewegungen, was ich faszinierend finde. Das sehe ich auf Social Media. Ich bin ab und zu auf Social Media unterwegs. Dann habe ich zum Beispiel gesehen, in Süditalien gibt es so eine Vereinigung von jungen Leuten, also wirklich jung, also Teenager, vielleicht bis 20, die treffen sich an einem öffentlichen Ort. Jeder nimmt sein Buch mit, niemand hat das Handy da und dann lesen es einfach eine Stunde, jeder in seinem Buch, aber alle zusammen. Und ich habe gesehen, letzte Woche hat es das auch in New York gegeben, mit erwachsenen Leuten, also auf einem Platz beim Hudson Yard, wo einfach alle Leute in einem so einem Liegestuhl sind gesessen mit ihrem Buch und einfach eine Stunde lang haben gelesen. Man redet nicht miteinander, man schaut nicht auf das Handy. So etwas finde ich auch irgendwie. Also
es ist bei uns tatsächlich auch schon angesprochen worden. Ich weiß jetzt nicht, ob es in Planung ist, aber
ja, das
können
wir doch im Stadtpark oder im Strandbad, oder?
Ja, sicher. Im Strandbad haben wir ja was, ne?
Genau.
Bibliothek.
Ja. Genau. Aber da kann man einfach auch Bücher ausleihen.
Da kann man Bücher ausleihen, genau, mhm. Ja. Und am Anfang, als wir Biblioplage gemacht haben, das ist jetzt auch schon lange her, da hatten wir dann auch mal den Gedanken, dass wir vielleicht dort Geschichten erzählen oder, aber das war ein bisschen schwierig und das verstehe ich auch, weil die Kids waren ja da, um zu baden und zu planschen und einen Plausch zu haben und nicht um unbedingt auch noch Geschichten zu hören oder so. Und manchmal war es dann auch noch spannend, wenn man die Eltern gehört hat, wir sind aber jetzt hier zum Baden und nicht zum Bücherlesen.
Dabei kann man das doch tiptop verbinden, oder?
Eigentlich schon, ja.
Ein bisschen baden und ein bisschen lesen.
Und wir stehen natürlich am Eingang. Mhm. Wir waren am Eingang, da war das sicher schon ein Eyecatcher, ne? Oh, Bücher.
Ja. Wir sind jetzt hier zum Baden, nicht zum Lesen.
Genau.
Mhm. Wir sind schon beim zweiten Lied. Habe ich persönlich noch nie von ihm gehört. Rolf Lieslewand,
ja, das ist ein Gitarrist, der spielt alte Instrumente. Der gehörte mit zu dem Orchester Alte Musik von Jordi Savall. Mhm. Hat auch mit dessen Tochter Ariana Savall und auch mit der Mutter Musik gemacht. Und er war einmal ganz alleine, jetzt will ich gerade überlegen, 2007, im Rahmen des Gitarrenfestivals von Carlos Dorado in Peterlen. Und der war da in der Kirche. Und ich glaube, ich war erstaunt. Es war so ein schönes Konzert und es waren so wenig Leute in der Kirche. Und ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Das müssten viel, viel mehr Leute hören. Und das ist mir wirklich eine sehr, sehr gute Erinnerung. Ich habe ihn dann später noch mal, zwei oder dreimal gehört, aber so wie in der Kirche war es eigentlich nachher nie wieder.
Und wir hören Passacaglia Andalus. Das ist der Klartext heute mit der Bibliothekarin, mit der Rita Hüppe. Sie ist seit 33 Jahren in der Bieler Stadtbibliothek. Vielleicht kennt ihr sie, sehr wahrscheinlich kennt ihr sie, wenn ihr schon mal in der Bibliothek war. Rita Hüppe, seid ihr eigentlich schon als Kind eine Leseratte gewesen?
Ich glaube schon, ja. Ich kann mich erinnern, also bei meinen Eltern muss das noch irgendwo rumliegen. Ich habe selber Geschichten geschrieben, ich habe die auch selber illustriert. Und mein Vater, der hat in der BASF gearbeitet, und da haben wir uns letztens noch drüber unterhalten. Die BASF hatte eine Werksbibliothek und das
jetzt
muss man
sich vielleicht noch schnell für die Schweizer BASF.
BASF, Badische Anilin- und Sodafabrik, genau. So Roche und so weiter, das Pendant. Und heutzutage, glaube ich, wäre das undenkbar, und das ist ja anscheinend dann auch undenkbar gewesen. Diese Werksbibliothek war nicht eine Fachbibliothek, sondern in dieser Werksbibliothek gab es eine Kinderbibliothek, eine Kinder- und Jugendbibliothek. Und meine Eltern hatten natürlich, wenn man in Frankenthal wohnt und nach Ludwigshafen muss, da braucht und arbeiten muss, und es gibt keine Straßenbahn oder was weiß ich, was braucht man dann schon, ein Auto. Aber mein Vater ist nicht jeden Tag mit dem Auto dahin gefahren, sondern die haben auch Fahrgemeinschaften gebildet, und hin und wieder musste der ja dann auch abgeholt werden vielleicht. Oder wenn ich sagte, ich brauche jetzt wieder ein Buch, dann sind wir dorthin gefahren, haben auf ihn gewartet, sind natürlich eine Stunde früher gefahren oder so, und dann habe ich da meine Bücher ausgesucht. Mhm. Das heißt, ich kannte die Bibliothek schon überhaupt vor der Frankenthaler Stadtbibliothek. Die habe ich erst viel, viel später entdeckt.
Ist das Lesen etwas, was eure Eltern haben gefördert?
Sicher, ja. Mhm. Wir haben zum Beispiel unsere Stadtbibliothek in Frankenthal. Das ist halt auch sowas, dass als ich hier nach Biel kam, ich konnte mir das gar nicht vorstellen, dass das überhaupt möglich ist. Und das ist glücklicherweise nicht möglich. Die hat in den Sommerferien zugemacht. Und dann habe ich mich halt eingedeckt mit Büchern. Und dann war ich ja irgendwann mal fertig. Nach der ersten Woche war ich ja fertig. Und dann gab es glücklicherweise Buchhandlungen. Und dann habe ich halt Taschengeld gehabt, beziehungsweise meine Mutter oder mein Vater haben dann auch gefunden, das Kind muss ja lesen. Und dann, ich hatte, ja, da hat ein Taschenbuch noch 2,90 € gekostet oder 2,80 €. Die ganzen Kindertaschenbücher. Die habe ich auch alle noch, also die stehen noch alle bei meinen Eltern zu Hause auf dem Dachboden. Der muss dann wahrscheinlich auch mal entrümpelt werden.
Was hättet ihr gern gelesen als Kind? Weil ja, zum Beispiel so die Internatsromane, so Dolly.
Ja, die habe ich auch gelesen, aber die hatte eine Freundin von mir.
Hanni und Nanni.
Ja, die habe ich bei ihr alle gelesen. Nachbar meiner Eltern, wenn meine Eltern ins Konzert gegangen sind oder ins Theater oder so, dann habe ich bei denen übernachtet, und der hatte sämtliche Asterixe. Das heißt, ich habe dann alle Asterixe gelesen. Und dann gab es noch so Joe Pestum, Agathon Sachs oder so, wirklich so Kinderkrimis. Und DTV, bei DTV gab es eine Bibliothek, DTV Junior. Da habe ich unheimlich viel, ich glaube, da habe ich unheimlich viel gelesen. Ja, und dann gab es auch noch Sachbücher, die interessant waren.
Gibt es so ein Buch, das ihr euch erinnern mögt? Vielleicht so ganz frühe Kindheitserinnerung, dass euch das reingezogen hat?
Ja, das ist spannend. Das steht bei mir zu Hause. Das heißt die Wichtelreise. Ich weiß überhaupt gar nicht mehr, warum das bei mir zu Hause steht, aber das war eins der ersten. Da ging es um Wichtel. Ein Wichtel, der verloren gegangen ist, und drei Wichtel, die sich dann auf die Suche nach ihm machen. Und das war wirklich, der wollte eigentlich nur seine Ruhe haben. Und das konnte ich gut verstehen.
Ihr habt vorhin auch Kinder angesprochen, die in die Bibliothek kommen, die ihr würdet vermissen, wenn ihr nicht mit der Bibliothek würdet arbeiten. Ist das auch etwas, was euch wichtig ist? Also, wie soll ich sagen, die Vermittlung von der Freude, vom Lesen, oder ist das ein bisschen angestrengt pädagogisch, wenn man das so macht?
Es ist dann angestrengt, wenn das Kind nicht gerne liest. Oder ich habe zum Beispiel Kollegin unter den Bibliothekarin, als ich habe mal eine Weiterbildung auch gemacht zur Leseanimatorin beim SIKIM. Und da waren Bibliothekskolleginnen, die haben gesagt, es kann nicht wahr sein. Ich lese, ich lese, ich lese. Mein Sohn liest gar nicht oder meine Tochter liest gar nicht. Ist dann halt schade, weil ich immer denke, man kann in fremde Welten eintauchen und man kann sich vergessen. Also mein Mann sagt zum Beispiel, wenn ich irgendwas lese und dann will er was von mir, hörst du mich? Hallo? Und irgendwann, ich tauche dann wirklich auf und denke, da war doch was, was will da jemand was von mir oder so?
Aber das kann man ja nicht beibringen, oder?
Nee, das kann man nicht beibringen. Aber ich denke halt, wenn man von Anfang an mit den Kindern vielleicht sich mit Büchern beschäftigt und ihnen was vorliest und ihnen auch vermittelt, dass ein Buch etwas ist, womit man sich wie quasi ja auch zurückziehen kann. Also eben dieses Silent Reading oder Lesen am Hudson River, ich meine, das ist ja, da ist man mitten unter Leuten und irgendwie unter freiem Himmel und ich weiß nicht was, und man ist trotzdem für sich. Und das kann man ja auch gut, also ich glaube, ich habe mich viel zurückgezogen, wenn ich als Jugendliche.
Also ja. Ist Lesen für euch eher eine Flucht oder ein Heimkommen?
Oh, ich habe das noch nie so gesehen. Vielleicht je nach Situation ist es eine Flucht. So, Ich würde jetzt mal sagen, wenn man im Zug unterwegs ist, dann ist Lesen sicher eine Flucht. Mhm. Aber ansonsten, ansonsten würde ich es schon eher zum Heimkommen zählen. Ja, ja, doch. Und vor allen Dingen, es gibt, ich sammle Kinderbücher. Also ich habe, das ist wirklich eine Leidenschaft für mir, Bilderbücher. Und das war das Tolle, als ich hier nach Biel auch kam, da gab es ja eine wunderbare Buchhandlung, Repère Merveille, die Kinderbuchhandlung in der Altstadt.
Genau.
Und da gab es so viele Sachen zu entdecken. Wirklich, die französischen Kinderbücher, die französischen Bilderbücher, das war unglaublich, was die für Themen, für Farben, für gab da wirklich. Und das hat sich, der Bilderbuchmarkt hat sich geändert. Also auch die deutschen und Schweizer Verlage sind, denke ich, mutiger geworden. Und deswegen wäre es schade, wenn man den Kindern sowas vorenthält.
Gibt es eigentlich einen Unterschied? Ist mir jetzt gerade in Sinn gekommen, die Bibliothek ist ja zweisprachig, natürlich, in der zweisprachigen Stadt Biel. Gibt es einen Unterschied? Also lesen die Schweizer anders als die Welschen?
Der Markt ist ein anderer. Also es gibt Autoren beispielsweise, da findet man vielleicht 10, 20 Bücher auf Französisch, aber vielleicht nur 1, 2 oder 3 auf Deutsch. Und ich bin jetzt gerade im Überlegen, es gab eben einen amerikanischen, also das ist zum Beispiel der amerikanische Markt, amerikanische Autoren. Da wundert man sich manchmal, die werden ins Französische übersetzt, aber ganz sicher nicht ins Deutsche.
Warum?
Keine Ahnung. Wirklich, keine Ahnung.
Aber so Douglas Kennedy und so wird ja schon.
Das schon, übersetzt. Ja, sicher, sicher. Aber es gibt andere da. Oder wenn ich ein Buch gelesen habe und dann würde ich das gerne jemandem, wenn jemand mich fragt, eine französischsprachige Leserin, ob ihr was empfehlen könnt oder so, dann kann ich ja meistens oft nur aus dem schöpfen, was ich auf Deutsch gelesen habe und dann kann ich hoffen, den Autoren gibt es auch auf Französisch. Da muss ich manchmal feststellen, nein, gibt's nicht.
Gibt's nicht.
Gibt's wirklich nicht. Und das ist, ja. Eigentlich erstaunlich.
Warum seid ihr eigentlich auf Biel gekommen? Also, ihr seid ja, bevor ihr zu Biel seid, seid ihr 2 Jahre in einem Buchladen in Paris.
Genau, ich war in einer deutschsprachigen Buchhandlung in Paris.
Und wie kommt man von dieser Weltstadt auf Biel?
Also, jetzt könnte ich sagen, ich war in einer deutschsprachigen Buchhandlung, die hieß Le Roi des Aulnes, der Erlkönig. Das war eine Französin, die gegründet hat, eine französische Germanistin. Und die hatte eine Vorliebe, das war auch noch spannend, eigentlich für DDR-Autoren zu der Zeit. Gab es ja noch, ne? 89, 90, als ich da war. Und die wurde auch immer älter und die suchte dann auch mal eine Nachfolge. Und die hat dann halt eine Nachfolge gefunden in 3 Schweizerinnen. Zwei Männer und eine Frau, genau. Und die haben die Buchhandlung gekauft. Aber eine deutschsprachige Buchhandlung in Paris läuft, egal unter welcher. Also wenn sie hatte vielleicht noch Kontakte und sie war noch jemand, den man kannte, Nicole Barry. Aber dann kommen 3 fremde Schweizer. Das lief dann nicht mehr gut. Die Buchhandlung ist dann auch eingegangen. Und das schlägt mein Haken in die Schweiz. Und dann hatte ich eine Kollegin, Sabine Graf, die kam aus Biel, die hat einen Stage gemacht. Oder das war ja auch sowas in Paris. Ich konnte ja nach Paris, aber die Schweizer können ja nicht so einfach nach Paris. Oder zu der Zeit konnten die, es ging ja alles so mit Aufenthaltsbewilligung und so weiter und so fort. Und die hat gesagt, da war im Schweizer Buchhandel, das ist eine Fachzeitschrift, war eine Stellenanzeige für eine Bibliothek. Und die brauchten eine Buchhändlerin oder eine Bibliothekarin, war für die Stelle eigentlich egal, war für die Ausleihe. Und dann habe ich gedacht, boah, die Buchhandlung hier, die geht den Bach runter. Nach Deutschland will ich nicht unbedingt. Versuche ich es doch einfach mal. Und außerdem, ich spreche doch jetzt Französisch. Es wäre ja schade, wenn das
flöten geht.
Genau. Und dann habe ich mich beworben. War aber so, ich dachte, naja, das ist ja seltsam. Die Schweizer sollten doch nun eigentlich genug Leute finden, die zweisprachig sind. Und dann habe ich die Stelle bekommen. Und das war, ja, eigentlich war das für mich gut. Und ich sag immer, und das wollte halt, das ist nämlich spannend, der Stiftungsrat, die Stadtbibliothek Biel ist ja eine Stiftung und hat einen Stiftungsrat, und die haben mich dann auch gefragt, wie kommt man denn von Paris nach Biel? Und ich muss sagen, ich habe in Paris viel gemacht. Ich habe wirklich viel gemacht. Das kulturelle Angebot in Paris, das war grandios, und ich war ja unter 25, und für die gibt's ja dann auch noch immer so günstige, genau, Möglichkeiten, ins Theater zu kommen, also, oder auch Ballett oder so.
Also das ist ja sowieso in Frankreich günstiger als hier, oder?
Genau. Mhm. Und dann habe ich wirklich ganz, ganz viele tolle Sachen gehört und so. Und gleichzeitig, ich habe, was haben Sie danach gerechnet? Ich habe 5.000 Francs Français damals verdient. Das waren irgendwie 1.500, genau, Schweizer Franken oder sowas. Mhm. Genau. Und damit in Paris zu Rande zu kommen, ist ja eigentlich nicht so ganz einfach. Also die Hälfte meines Lohns ging schon alleine mal für die Miete drauf. Und ich glaube, gegessen habe ich in der Zeit nicht so wahnsinnig viel, aber dafür das kulturelle Angebot genutzt. Und wenn man halt, gibt es auch in Paris Grün und es gibt Gärten, Parks und ich weiß nicht was, aber man muss dann immer sich, wenn man mal richtig mal, so muss man immer rausfahren. Und als ich hier war und mir das hier angeguckt habe, habe ich gedacht, wow, Jura ist da hinten und überhaupt und so.
Und man ist ja schnell zu Paris, wenn man wieder, ja, mal auf, genau, Paris will.
Genau, das ist ja, genau. Nicht so, und vor allen Dingen, je nachdem, Paris ist ja, wo man wohnt, auch ein Dorf. Also wenn Sie Marais wohnen oder ja, dann kennen Sie das vor allen Dingen und gehen dann vielleicht ein bisschen nach außen. Und wenn man hier in Biel wohnt, dann kennt man Biel und dann geht man aber auch nach Basel oder nach Genf oder nach...
In diesen 33 Jahren ist sehr viel passiert, oder? Und Digitalisierung, muss ich nicht sagen, auch in der Stadtbibliothek Biel kann man auch E-Books auf das Tablet laden. Also man muss eigentlich nicht mehr physisch das Buch auslehnen oder entlehnen. Warum braucht es eigentlich überhaupt noch Bibliotheken mit physischen Büchern? Warum braucht es das noch?
Ich denke zum einen, weil es auch immer noch Menschen gibt, die nicht die Möglichkeiten haben. Also wir reden immer von Digitalisierung, aber es gibt ja Leute, die aus welchen Gründen auch immer davon abgeschnitten sind. Für die ist es in jedem Fall wichtig. Eine Bibliothek braucht es tatsächlich aber auch noch als Begegnungsort, ganz, ganz sicher. Und das merken wir ja auch. Ich denke, es gibt auch Leute, die relativ alleine sind. Und für die ist die Bibliothek dann der Ort, wo sie andere Menschen treffen können und eben auch mit den Mitarbeitenden sprechen und sich austauschen. Und vor allen Dingen denke ich, es gibt überhaupt gar nicht die Möglichkeit, stellen Sie sich mal vor, ein Bilderbuch digital. Es gibt, ja, und ich weiß nicht, ich habe ja auch ein Tablet und ich habe auch, ich lese zwangsweise, würde ich jetzt fast sagen, auch auf meinem Tablet, aber ich habe, weil es vielleicht ein Buch auf online gibt, was wir nicht haben in der Bibliothek oder was ich mir nicht unbedingt kaufen will oder so. Aber ansonsten habe ich halt wirklich schon noch lieber ein Buch in der Hand. Ich finde das so toll.
Machen Sie auch Ecken in die Bücher?
So. Nein, dafür gibt es Lesezeichen.
Ich mache das drum.
Okay.
Also nicht mit fremden Büchern.
Ja, ja. Aber ja, klar. Und genau, und das ist zum Beispiel auch noch so was, das habe ich auch festgestellt mit den digitalen Büchern. Wenn ich ein Buch gelesen habe, und das war ja ganz schlimm, als ich aus dem Buchhandel kam, ich habe immer gedacht, jedes Buch, was ich lese, muss ich auch besitzen. Davon habe ich mich glücklicherweise jetzt verabschiedet. Aber ich habe immer noch viel zu viele Bücher. Und dann habe ich das Buch ja gehabt, was weiß ich, wegen einem schönen Satz oder wegen einem Absatz oder wegen einer, einfach, Und wenn ich das Buch im Regal habe, dann nehme ich es raus und ich weiß ungefähr, wo ich war. Und bei einem digitalen Buch, dadurch, dass man ja auch die Schrift vergrößern kann oder so, ist das ja nicht immer auf Seite 65 gewesen und links oben oder. Und das, ja, das ist auch so ein Punkt, wo ich denke, natürlich, digital ist toll, weil man auch die Schrift vergrößern kann. Und es gibt ja auch bei Büchern nur die Möglichkeit, Sie haben ein Großdruckbuch, aber der Titel, der interessiert mich vielleicht überhaupt nicht, aber es ist halt Großdruck.
Oder wenn man auf Reisen geht, dass man weniger Gepäck hat.
Ah, das kenne ich auch, genau. Da sind wir mit 5 Kilo Buch irgendwie unterwegs gewesen.
Ist. Genau. Ja. Und dann haben noch zwei Paar Socken Platz
genau.
im Koffer. Wenn ihr so viel leset, könnt ihr schlechte Bücher auch einfach aufhören oder habt ihr das Gefühl, wenn ich ein Buch lese, muss ich es lesen?
Das mache ich nicht mehr. Das habe ich früher auch gemacht. Ich habe gedacht, oh, das muss noch was werden. Das kann doch noch was werden. Aber in der Zwischenzeit denke ich, es gibt so viele Bücher und es gibt so viele Bücher, die ich noch nicht gelesen habe. Und ich denke auch, selbst wenn der Autor ein Bekannter ist, ein sehr Bekannter, und man kommt in das Buch nicht rein und es gefällt einem nicht, man muss es nicht lesen, nur damit man mit den anderen mitreden kann. Ganz sicher nicht. Nee. Und ich denke, bei uns ist das ja auch noch so lustig. Wir haben ja dann von einem Titel vielleicht 3 Exemplare, weil so viele Reservationen darauf hat. Und die sind dann gelesen. Und dann sagen die Leute, oh, das war aber ein schlechtes Buch. Aber die Bibliothek hat 3 Exemplare von einem schlechten Buch. Dafür hätte sie vielleicht noch 2 schöne kaufen können oder 2 gute. Ja, und es ist so verrückt, weil ich lese oft ein Buch immer erst dann, wenn alle anderen es dann schon gelesen haben. Dann sind alle 20 Reservationen durch und dann lese ich es und dann sage ich entweder, wow, ja, es war ein tolles Buch oder nicht. Aber für mich ist es nicht unbedingt wichtig, dass ich jetzt dann mitreden kann, weil die anderen haben ja schon alle ihre Kritik im
Rezension im Feuilleton und so. Der Hype ist wie durch und jetzt dürft ihr es noch lesen. Es geht mir manchmal so bei Filmen. Gibt es eigentlich auch ein Buch, das mich das Leben lang begleitet hat? Also ich kann vielleicht sagen, bei mir ist es, und das ist eben lustig, weil ich als sehr junge Frau gelesen und dann so als junge Frau und jetzt auch mit 50 finde ich es, oder mit 51 finde ich es immer noch, aber es ist immer eine andere Perspektive. Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins von Milan Kundera, da habe ich mich, das ist so eine Dreiecksliebesgeschichte, eigentlich sehr schmerzhaft, und da tut man sich als junge Frau mit jemandem identifizieren und dann als ältere Frau vielleicht mit jemand anderem, aber ich kann es immer wieder lesen und es ist für mich immer wieder ein Gewinn. Habt ihr so ein Buch?
Nicht wirklich. Ich habe letztens, oder es gibt ein Buch, was ich immer wieder gerne hervornehme, aber das ist was unheimlich Leichtes und überhaupt nicht tiefschürfendes, aber es ist typisch Englisch von Ellen Bennett, die souveräne Leserin.
Okay.
Da geht es um einen jungen Mann, der in einem Bibliotheksbus arbeitet, und dieser Bibliotheksbus, der fährt in das englische Königshaus und da begegnet er der Queen und dann gibt er Buchempfehlungen oder und so weiter. Und das ist so mit typisch britischem Humor geschrieben und hat ein sehr, sehr witziges Ende, weil die Queen sich ja dann vielleicht auch mal überlegt, sie könnte ja auch ein Buch schreiben und mal so am Ende ihrer Tage, was sie alles so erlebt hat. Und ich denke, für die ganzen Würdenträger und für die Politiker und so weiter, denen sie begegnet ist, ist das sicher nicht immer alles sehr erfreulich gewesen, was dort besprochen wurde, oder auch wenn sie eine sehr diplomatische und, glaube ich, auch sehr zurückhaltende Person war, ja. Also das ist ein schönes Buch, wirklich. Aber es ist nichts Tiefschürfendes, nicht so wie die unerträgliche Leichtigkeit des Seins.
Macht nichts. Ich nehme es gleich mit, das Tipp. Vielen herzlichen Dank. Wir kommen zum letzten Lied. Wir sind schon am Schluss von diesem Gespräch. Gula Gula von der Mary Boyne Pearson.
Ja. Die habe ich in Paris erlebt bei einem Live-Konzert und das war wirklich sehr, sehr eindrücklich. Das ist eine Samin und diese CD war, glaube ich, wirklich auch nachher ihre erste CD, Gula Gula, die sie veröffentlicht hat. Und das ist auch sowas so mit Rhythmus und mit, die hat auch eine wunderbare Stimme und das ist auch noch sowas, begleitet mich immer noch, das Lied.
Merci für das schöne Gespräch, Britta Hüppe.
Herzlichen Dank, Nicoletta Cimino. Kula matta rahkuiana.
jayapni dam yo skodi jayapni hey lore
Klartext, der Aschur-Talk. Jederzeit zum Nachhören auf aschur.ch und auf allen gängigen Podcast-Portalen. Wird euch präsentiert vom Kärcher Store in Lies. Wir vom DLC-Team beraten, verkaufen und pflegen alle Kärcher-Geräte. Mit Kärcher wird dein Zuhause wieder wow. Mehr unter dlc-lies.ch.